Alles Fahrer,
der Fahrradlaber-Podcast mit Rebecca und Marie.
Hallo Rebecca.
Hallo, herzlich willkommen Marie. Schön, dass wir wieder beisammen sind.
Ja, schon wieder ist ein Monat vergangen.
Ist gar nicht so viel Zeit vergangen, aber wir haben den Slot zwischen unseren Urlauben abgepasst, um unsere jetzt schon dritte Podcast-Folge aufzunehmen, korrekt?
Genau, deswegen sind wir nicht tagesaktuell. Ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, ist der heiße Sommer nicht mehr so präsent. Dann gehen wir langsam in den Herbst hinein. Dann ist nämlich September schon.
Ja, ich bin gespannt, wie es dann ist. Ich bin im September, tatsächlich Anfang September, ja erstmal dann im Sommerurlaub. Ich hoffe, ich habe natürlich noch ein bisschen gutes Wetter. Und ich bin auch Ende September noch mal im Sommerurlaub. Aber hey, im Süden.
Genau. Wo geht's denn hin?
Ich bin ja nicht da zum Steinbruch-Gravel.
Der schon stattgefunden hat. Ich habe Rebecca vermisst.
Ich war ja leider nicht da. Uns zieht's mit dem Camper, mit den Fahrrädern natürlich im Gepäck, bevor jetzt jemand hier gleich laut aufschreit. Richtung Süden, Slowenien und Richtung Gardasee. Genau, das ist der Plan soweit.
Schön. Ja. Da verlängert ihr quasi die warmen Tage, weil es euch hier nicht warm genug ist gerade.
Genau.
Ja, man meckert ja immer übers Wetter. Wir können dann in 2-3 Monaten in meiner Küche sitzen und über den Winter meckern. Aber Rebecca, erzähl doch mal, was ist denn eigentlich seit der letzten Episode passiert?
Kleiner Shoutout muss ich mal geben. Zwar liebe Grüße an Caro Carajo. Caro Carajo hat das Rätsel gelöst um Snailor Moon und um die Schnecke. Caro hat wirklich an dem Morgen, wo die Folge rauskam, hat sie mir geschrieben, 3 Ausrufezeichen, Rebecca, Crazy Ex-Girlfriend hieß die Serie damals.
Scheiße, die habe ich auch gesehen.
Und
das hätte ich wissen müssen.
Ich habe sie offensichtlich 2015 auch gesehen.
Ich habe die geliebt, ich habe die Lieder noch in meinen, das war ja auch so musical-mäßig, ich habe diese Lieder Crazy noch in meiner Girlfriend. Playlist fürs Fahrradfahren.
Abgefahren, oder? Und ich muss sagen, ich habe wirklich seit vielen Jahren nicht mehr an diese Serie gedacht und dann hat Caro mir das geschrieben. Und dann dachte ich mir so, okay, geil, krass. Endlich macht's wieder Sinn, ne? Und da habe ich mir das nochmal angeguckt. Quasi die Schwester von der Protagonistin, die hatte diese Schnecken und die hießen halt wirklich Snailor Swift und so. Und das war der Hit. Und da habe ich gedacht, wie viele Leute können jetzt noch mir schreiben und sagen, hey, Rebecca, das war die und die Serie. Mhm. Und weißt du, was passiert ist? Niemand hat sich gemeldet.
Ja, ich kann mich
offensichtlich
auch nicht.
Hat niemand diese Serie gesehen oder kann sich erinnern, wie das damals 2015 bei Netflix so war. Aber Amen an Caro Carajo, sie hat das Rätsel gelöst.
Ich kann mich auch gar nicht mehr dran erinnern.
Ich bin begeistert.
Ich muss so unbedingt glücklich. Rewatchen, deswegen ist dieser Podcast hiermit beendet.
Ja, und ja, genau, das war das Schöne. Und wir haben uns ja aber auch freiwillig wieder viel gequält die letzten Wochen. Und seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, ist super viel passiert. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben jetzt die Aufnahme hier in so einen schönen Zeitslot gequetscht zwischen unseren Urlauben und großen Projekten. Wo warst du denn gewesen, Marie?
Also wenn der Podcast rauskommt, dann war ich bei meinem eigenen Event Steinbruch Gravel, dann war ich beim Bike Bash, dann war ich beim hoffentlich Feminista Overnighter.
Das da freue ich mich auch
kann
schon drauf.
Zukunftsmarie noch nicht wissen, weil wir ja gerade noch kurz nach dem Utrecht Ultra sind. Und da war ich Anfang August und bin da 740 Kilometer weit gekommen, bis die Knieschmerzen mich quasi zum Aufhören bewegt haben. Das war eine sehr schöne Veranstaltung, sehr schönes Ultra-Event mit 7000 Höhenmetern auf 1000 Kilometern. Ich habe 6500 Höhenmeter auf 740 Kilometer geschafft.
Das ist gut, immer Lifehacks. Ich war ja kürzlich beim Maurice Brocco, so habe ich das auch gemacht. Quasi nicht die gesamte Strecke schaffen, aber Hauptsache, man hat eigentlich alle Höhenmeter mitgenommen. Life Goals.
Toll, oder? Wenn das alles so auf 100 Kilometer raufgestaut ist, einfach nur berghoch. Das war schon angekündigt, die Parcours werden hart sein und man wird sich da quälen. Es wurde die Parcours zwischen den Checkpoints, die von dem Veranstalter quasi bereitgestellt sind, der Track. Und das war am Ende dann auch so, es war einfach nur sehr viel bergauf. Hätte ich eine andere Fitness gehabt und eine andere Vorbereitung. Ich hatte vorher mit Sitzproblemen wirklich Beschwerden, jetzt seit einem Jahr chronisch. Dann wäre das sicherlich auch anders gelaufen. Aber ich bin vorher nicht so viel gefahren, wie ich hätte fahren wollen in Vorbereitung auf das Rennen, weil ich einfach Angst hatte, dass ich wegen Sitzproblemen dann nicht an den Start gehen kann.
Ja,
Und ich wollte aber unbedingt mitfahren. Zum einen, weil ich die Niederlande liebe, weil ich im Vorfeld dachte, dass das Event ganz cool klingt, auch einsteigerinnenfreundlich und ganz schnucklig. War dann ja genau gegenüber Brüssel, Luxemburg, an der französischen Grenze lang nach Deutschland und dann zurück in die Niederlande. Ja, ich bin dann gestartet, bin trotz meiner Sitzprobleme so weit gekommen und hatte am Ende wegen Knie...
Mega geil.
Ja, habe ich am Ende wegen Knie aufgehört und bin aber sehr, sehr glücklich. Hab übelst Bock gehabt, war die ganze Zeit über eigentlich recht positiv gestimmt dafür, dass ich auch so schlechte Schlafeinsätze hatte und so. Du warst in der Supportgruppe drin?
Ich habe mitgekriegt, wie schlecht du immer geschlafen hast und dass du dann nachts eingeregnet wurdest und dann war alles nass und dann ist man natürlich auch nicht erholt und dann muss man irgendwie mittags, wenn die Sonne scheint, alles wieder auspacken und trocknen. Und das raubt natürlich auch Zeit und Nerven. Ne? Ja. Und Schlaf ist halt das A und O, selbst wenn es nur eine halbe Stunde oder zwei Stunden sind. Einfach Regeneration.
Ja, und wie krass der Körper regeneriert, während man schläft, das ist wirklich wild bei so einem Ultrarennen, finde ich. Weil der ganze Körper ist am Pulsieren und Arbeiten und du spürst das so intensiv. Mhm. Aber zeitgleich bist du so erschöpft auch, dass das einfach wie so ein... Ja, so ein Zerren der Kräfte aneinander ist. Und du wachst natürlich auf und bist auch nicht richtig erholt, weil dein Körper einfach regeneriert hat. Und ja, ich werde auf jeden Fall an meinem Schlafsetup was ändern und muss gucken, wie ich am besten fahre. Ich glaube, Hotel ist nicht so mein Ding, weil ich dafür...
Das hatte ich dir die eine Nacht mal vorgeschlagen. Ich gesagt, guck mal, Marie, wie wär's? Du bist ja ganz in der Nähe von so einem Hostel. Das gesagt, nur bei meiner Leiche fahre ich hier ins Hostel. Okay, so schlecht kannst du nicht gehen.
Nein, ich dachte, ich fahre doch nicht zurück, immer nach vorne. Ich fahre doch niemals, würde ich zurückfahren in ein Hotel oder Hostel. Ich fahre immer nach vorne und wenn dann da gerade nichts kommt, dann suche ich mir halt was anderes. So.
Ja.
Natürlich immer den Sicherheitsaspekt im Blick. Ich bin alleinerziehende Mama und deswegen mache ich keine wilden Sachen. Und habe das, glaube ich, ganz gut, nur ein bisschen, habe das, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
Ich fand das schön, du hast uns dann oft so Standorte geschickt und hast geschrieben, guck mal Leute, hier schlafe ich jetzt, mir geht's so und so, ich mache jetzt das und das.
Ja.
Und das fand ich natürlich schön, auch einfach als Freundin, um Anteil zu nehmen an deinem Erlebnis. Fand ich aber natürlich auch schön zu wissen, okay, wo ist sie jetzt, was ist jetzt Phase?
Ist natürlich auch eine Absicherung, genau.
Na klar.
Ja, genau, das mache ich immer so, wenn ich nachts draußen schlafe, wenn ich unterwegs bin mit dem Fahrrad. Ich finde das sehr sinnvoll.
Ja.
Und du, Rebecca?
Was glaubst du, wie viele Männer machen das?
Einen Standort schicken.
Ja, sagen, hier schlafe ich übrigens heute Nacht allein im Wald. Just saying.
Keine Ahnung, lass doch mal. Ja. Alle Männer, die das jedes Mal machen, wenn sie draußen im Wald schlafen, meldet euch doch mal, kommentiert bei Instagram. Gebt uns ein Zeichen.
Das würde mich interessieren.
Mich würde es tatsächlich auch interessieren. Ja. Also von den Leuten, die ich kenne, die schlafen entweder nicht nachts im Wald und sagen, bist du bescheuert. Genau.
Ja, apropos Schlafen. Also ich war ja beim Maurice Brocco und das ist ein Brevet über 400 Kilometer. Zeitlich gesehen hat man 24 Stunden und das geht von Dresden nach Dresden, dieses Jahr quer durch Tschechien bis hinter Richtung Riesengebirge und dann teilweise auch durch Polen wieder zurück. Und ich habe das in den letzten Jahren zweimal auch erfolgreich tatsächlich gemacht und bin dieses Jahr wieder an den Start gegangen. Ich habe mir natürlich nach dem ersten Mal geschworen, das habe ich jetzt abgehakt, das muss ich jetzt auch nicht nochmal im Leben machen. Und wie das dann so ist, here we go again. Und ich muss sagen, ich hatte auch eine wirklich gute Zeit. Das gefällt mir gut. Ich mag, wie es organisiert ist. Ich finde, es hat einen schönen Vibe. Viele verschiedene Leute, die da mit verschiedenen Vorstellungen an den Start gehen. Es gibt liebevoll gemachte Checkpoints. In diesem Jahr waren das 5 Checkpoints auf 400 Kilometer. Jedes Mal gibt es geiles Essen und jemand hat gekocht. Und das ist wirklich schön gemacht. Willem, der das organisiert, der hat zum Beispiel auch so ein Flinter-First-Konzept. Finde ich auch sehr schön. Ja, tatsächlich für mich ist jedes Mal wieder, was ich eigentlich sagen wollte, der Punkt dieser Schlaf oder beziehungsweise der Mangel des Schlafes. Das ist das, was am Ende mich jetzt auch quasi die Zieleinfahrt gekostet hat, weil ich war einfach so müde. Dieses Jahr kam sicher noch hinzu, dass wir morgens um 7 in Dresden gestartet sind. Das heißt, ich bin vor um 5 in Leipzig aufgestanden, um da hinzufahren. Das heißt, man geht auch nicht ausgeruht an den Start.
Ja.
Ne? Und das ist halt, also bei so einem Ultra Ding kommt alles zusammen, so wie du sagst, ne? Die ganze, das Training, die Verfassung, wie fühle ich mich mental, all das.
Ich finde es total interessant. Ich kenne das Maurice Brocker auch noch mit 12 Uhr Startzeit.
Genau. Wir hätten dann irgendwie noch 90 Kilometer gehabt und dann wären wir vielleicht um 10 wieder in Dresden gewesen. Ja, und Start war 7:30 gewesen und dann bin ich morgens um 5:30 in den Zug gestiegen und Inga und Basti dann mit mir auch. Und das war dann auch okay. Wir hatten dann 310 Kilometer auf dem Tacho und 4000 noch so viel Höhenmeter. Gebe ich mir trotzdem selber für Kudos.
Auf jeden Fall, klar. Und Rebecca, es würde dich vielleicht freuen zu hören. Ich hatte mir für nächstes Jahr vorgenommen, dass ich mal wieder in Maurice Brocco fahre, weil es ist, glaube ich, bei mir schon zwei Jahre her, dass ich gefahren bin. Und dachte, jetzt ist mal wieder Zeit und ich habe irgendwie Bock. Und wenn ich nächstes Jahr Zeit habe, ich kenne den Termin für nächstes Jahr noch nicht, aber dann... Ja. Wenn nicht gerade Habitat Festival ist, oder ich glaube Habitat Festival war jetzt, da war ich natürlich anderweitig wach. Ja. Genau, dann würde ich da sehr, sehr gerne mitfahren, habe richtig Bock drauf.
Na, dann sehen wir uns, weil ich habe mir dieses
Jahr... Vielleicht können wir zusammen hinfahren und einen Podcast aufnehmen.
Genau, pass auf. Und zwar ist es so, also ich habe mir nachts um 3 irgendwann geschworen, das mache ich jetzt nicht nochmal. Also ich meine, es ist ja auch cool, ich habe so dieses Problem mit immer... Freizeitstress. Ich nehme mir zu viel vor. Ich möchte überall mitmachen und ich möchte, glaube ich, für nächstes Jahr mir ein bisschen noch gezielter überlegen, welches Event ist mir diesmal wichtig und was habe ich vielleicht schon mal gemacht und das war schön, aber ich möchte jetzt was Neues erleben, eine neue Herausforderung und ich habe mir wirklich so ein bisschen geschworen, dieses Jahr wirklich reicht's jetzt. 3 Maurice Broccos ist eine gute Sache und ich habe zu Willem schon gesagt, es wäre doch viel lustiger. Ich habe auch FOMO. Eigentlich möchte ich es auch nicht missen. Wie wäre es, ich mache einfach nächstes Jahr einen Checkpoint. Und da kann ich dich dann interviewen zu unserem Pony.
Ja, da habe ich ja meine beste Laune auf dem Fahrrad.
Checkpoint bei Kilometer 340 und dann halte ich dir das Mikro
unter die richtig Nase. Bock. Da kommen die besten Sachen bei mir raus.
Perfekt.
Mitten in der Nacht.
Ist gekauft.
Geil, ja, habt ihr Bock drauf, dann liked und kommentiert. Es wird auch nicht langweilig, wir haben immer neue Ideen, neue tolle Ideen. Ja, mal gucken, ne?
Ja, aber hey, andere Podcasts gehen in die Sommerpause. Wir müssten, wenn wir doppelte Kapazitäten hätten, den Podcast eigentlich im Sommer jede Woche aufnehmen, weil wir so viel zu erzählen haben.
Ja, das stimmt. Und alles, was wir jetzt erzählen, ist schon morgen nicht mehr wahr und ist schon morgen veraltet, weil wir irgendwelche 1000 neue Erfahrungen und Erlebnisse drüber gelegt haben. Aber damit müsst ihr klarkommen. Es ist quasi nur ein exemplarischer Ausschnitt aus unserem Fahrradleben.
Fahrradtagebuch,
genau. Und damit würde ich sagen, Rebecca, heute ist Montag. Wir haben jetzt erstmal 2 Tage Ruhe. Und am Mittwoch findet die Flinterausfahrt von den RSL Feminista statt. Bei denen, und jetzt einmal hier Trommelwirbel, Rebecca jetzt Mitglied ist seit...
Yes.
Ja, seit letzter Woche.
Seit neuestem. Sagen wir seit neuestem.
Das heißt, dieser Podcast wird jetzt gemacht von 2 Rote Stern Leipzig Fahrradmenschen.
Ja, und damit gehen wir auch jetzt direkt ins Thema rein, würde ich sagen. Diese Woche stehen mehrere Flinterrides auf dem Programm. Bevor wir jetzt ganz tief ins Thema gehen, magst du uns noch einmal erklären, was sind Flinterrides, was bedeutet Flinter, Marie?
Ja, sehr gerne. Und zwar Flinter bedeutet Frauen, Lesben, Inter, Nonbinäre, Trans- und Agender-Personen. Und Flinter ist eigentlich die Sammelbezeichnung für Menschen, die im Patriarchat benachteiligt werden. Und Flinter ist eigentlich so das Pendant zu Cis-Männern, Endo-Cis-Männern, die natürlich auch im Patriarchat was auszuhalten haben durch die hegemoniale Männlichkeit. Und warum gibt es überhaupt Flinterrides? Oder
genau, was, das teaserst du damit ja gerade schon direkt an.
Richtig, genau, weil natürlich zum einen als safer Space, und hier muss man wieder ganz klar sagen, es ist kein Safe Space. Du wirst nachher uns erzählen, warum. Das konnten wir an...
Ich habe es euch in der letzten Folge versprochen, heute löse ich auf, wer Michael ist.
Die Michael-Situation, genau, denn es gibt keine zu 100% sicheren Orte im Patriarchat, davon gehen wir aus, das sind unsere Annahmen. Und dann natürlich, um sich zu vernetzen, auch darauf werden wir später eingehen, ein ganz großer und wichtiger Punkt, dass man überhaupt erstmal andere Menschen, gleichgesinnte Personen kennenlernt. Und dann natürlich der dritte, aber nicht minder wichtige Punkt, zum Vergnügen. Einfach auch, um Spaß zu haben, mal den Kopf auszuschalten, mit gleichgesinnten Menschen zu chillen.
Toll, das finde ich so einen wichtigen Punkt. Hey, wir machen das doch alles, das ist unser Hobby, das ist unsere Leidenschaft. Wir machen das doch alles zum Spaß.
Ja,
genau. Das finde ich, ist überhaupt nicht zu vernachlässigen.
Genau, und ich hatte da aber auch schon so ein bisschen versucht, weiterzudenken. Wir haben jetzt diese Flinter Rides irgendwie uns so aufgebaut in verschiedenen Gruppen und deutschlandweit gibt es immer mehr Flinter Rides, ja, und die Leute treffen und vernetzen sich. Was passiert denn da eigentlich mit diesen Mixed Rides oder mit den Rides, bei denen auch Flinter-Personen mitfahren? Ja, reflektieren diese Männer dann, die dann in diesen Rides fahren, noch ihr eigenes Verhalten oder ist es so getan mit, jetzt gibt es Flinter Rides und nach mir die Sinnflut, jetzt brauchen wir nicht mehr an uns arbeiten?
Das finde ich eine total spannende Frage, die ja auch viel diskutiert wird, ne? Und ja, ich werde auch nicht müde zu betonen, Flinter Rides sind immer ein zusätzliches Angebot, ja. Das habe ich letztes Mal auch schon betont. Wir nehmen niemandem was weg. Flinter Rides sind ein zusätzliches Angebot, was es zu dem Angebot gibt, was es auch schon gibt. Und ich finde diese Sorge, dass keine Frauen mehr zu Mixed Rides kommen, wenn es Flinter Rides gibt, weil wir ja dann unser eigenes Ding machen, auch total unberechtigt, weil diese Frauen werden auch vorher nicht zu, ja, Mixed Rides gehen. Und ich sehe das im Gegenteil, ich sehe das komplett anders. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Flinter-Personen sich bei Flinter-Events in Safer Spaces miteinander verbünden, ja, dass sie ihre Kräfte bündeln, dass sie sich kennenlernen und dann einfach wirklich gemeinsam sich, ja, zusammentun und sagen, ich möchte zu diesem Mixed Ride gehen, ich traue mich nicht, wer kommt mit? Und dann finden sich Leute, die sagen, fuck, mir geht's genauso, mir geht's auch so. Und dann kommen die. Und dann kommen die zu 2, 3, 4, 5, 6 zu diesen Mixed Rides. Und das sind keine Leute, die statt dem Mixed Ride bei dem Flinter Ride waren. Das sind Leute, die wären niemals zum Mixed Ride gekommen und die sind jetzt alle gemeinsam da. Und das ist doch was Geiles.
Das ist was richtig Cooles, aber was erleben die denn da? Also gibt es währenddessen eine Reflexion von Verhalten, von Männlichkeitsmustern und von, keine Ahnung, Feedbackrunden? Irgendwie gibt es da auch ein Weiterkommen, dass sich alle Personen wohlfühlen können? Oder kommen sie denn zu einem Ride, wo halt der Schwächste fliegt und wo halt trotzdem die Leute ihre Ortsschildsprint machen, danach nicht aufeinander warten? Wo? Mhm. Also weißt du so, was werden in diesen Mixed Rides, gibt es da auch Prozesse parallel? Das wäre so mein Wunsch eigentlich.
Ja.
Oder kommen die Leute dann zu einem Ride, wo sie trotzdem angeschoben werden, wenn sie den Berg hochfahren, was jetzt vor kurzem erst 2024 wieder bei einer, ja, uns bekannten Person passiert ist. Wir haben eine Bekannte, die wurde einfach ungefragt einen Berg hochgeschoben. Die wurde am unteren Rücken angefasst.
Ja. Bei einer Gruppenausfahrt.
Bei einer Gruppenausfahrt und wurde hochgeschoben, damit sie ein bisschen zügiger oben ist und mitkommt.
Ja, es ist kein Klischee, Leute. Diese Dinge passieren immer noch, auch wenn ihr es nicht glauben wollt.
Ja, finde ich unmöglich, finde, ja, ich richtig krass. Und da denke ich mir dann auch, also da können 5, 6 Flinter-Personen mitfahren, wenn, ja, sowas passiert. Ich meinte, was meine ich, ausklicken, wegkicken, ausklicken, wegkicken. Was macht man mit so einer, ja, Sache? Weil, also ich wäre, glaube ich, in der Situation, ja, so perplex, dass, ja, ich gar nichts sagen würde oder versuchen, total, würde, mich da nett rauszuwinden.
Das geht vielen Leuten so. Und das macht am Ende den Unterschied. Ist diese Allyship auch von den Männern da oder ist die nicht da? Wie wird dieses Verhalten reflektiert? Sind da ein halbes Dutzend oder ein Dutzend andere Männer da, die sagen, ey Digga, was hast du getan? Das kannst du nicht machen. Du, ja, hast sie nicht mal gefragt. Oder sagen die dann, ey komm, hab dich nicht so, der hat das nur gut gemeint. Damit steht und fällt die gesamte Aktion, ja. Man kann nicht eine Person rein dafür verantwortlich machen, wie ein Group Ride mit vielleicht 60 Leuten läuft. Am Ende steht und fällt es damit, wie die gesamte Group reagiert.
Ja.
Und sicher finde ich es wichtig, die veranstaltende Person oder die VeranstalterInnen da zur Rechenschaft zu ziehen. Aber ich weiß selber, wie es ist, so eine Gruppe zu leiten. Und das sind vielleicht 30 Leute, wenn ich mir vorstelle, da sind noch mal so viele Leute. Klar kannst du ein Awareness-Konzept haben, du kannst vorher erklären, was die Do's und Don'ts sind. Aber du kriegst das nicht immer mit. Du hast in dem Moment kaum die Chance. Und wenn dann niemand den Mund aufmacht nachher und sagt, hey, das und das ist passiert, können wir das aufarbeiten? Ja. Wenn niemand das tut, auch niemand von den anderen Personen, die das mitgekriegt haben, niemand von den Allies, die vielleicht nicht da sind, dann wird diese Situation auch nie aufgearbeitet.
Na, falls vielleicht auch keinen Raum am Ende der Ausfahrt gibt für ein, genau, Feedback oder so, ne?
Ja.
Ja, voll. Und vor allem, wenn das halt auch normalisiert wird. Wenn ich zum Beispiel jetzt als betroffene Person sage, das ist nicht okay, das ist nicht cool, 30 Leute sagen, wie du sagst, ja komm, hab dich nicht so, muss man sich vielleicht auch mal fragen, hätte ich den Typen, den fremden Typen XY jetzt einfach ungefragt an den Rücken oder an den Hintern gefasst und den hochgeschoben. Wenn diese Frage verneint wird, dann sollte man sich einfach eingestehen, dass man gerade sexistisch war.
Ja.
Ganz einfach, das ist Sexismus. Und wenn die Leute drumherum nichts sagen und nicht dafür einstehen, du sagst es, dann können die Veranstaltenden noch so gut irgendwie was vorbereitet haben, Grundsätze haben, dann ist die ganze Veranstaltung leider,
Ne, und all das kennt ja trotzdem Grenzen. Also ich sehe nicht, dass ich bei meiner Ausfahrt den Raum habe, jede Woche ausführlich darauf einzugehen, wie das Awareness, wie es läuft, wer bei uns willkommen ist, was das Konzept Flinter bedeutet, wie diese Ausfahrt funktioniert. Ich erkläre, wo wir langfahren, ich erkläre die Handzeichen. Ich habe einen begrenzten Raum, ich habe auch einen begrenzten, am Ende politischen Raum über eine kommerzielle Ausfahrt von einem Radladen. Ich mache auf jeden Fall zu Beginn der Saison immer einen Infopost, Infostories dazu, auch über den Radladen. Was bedeutet das? Was ist unsere Flinterausfahrt? Wer ist da willkommen? An wen kannst du dich wenden, wenn du dich unwohl fühlst? Ich finde das total wichtig, das zu haben. Mhm. Und trotzdem, ja, wie du selber auch sagst, ist es wichtig, wir werden da nachher nochmal drauf eingehen, wenn wir über Michael sprechen, dass man sich vorab auch informiert über diese Ausfahrt, wenn man da hinkommt. Das kann ich in dem Moment nicht alles alleine leisten.
Naja, und vor allem kannst du halt auch nicht alleine leisten, dass es irgendwie der sichere Ort ist, wenn Menschen auch nicht diese extra Meile gehen und für sich sagen, sie informieren sich darüber, was bedeutet Flinter, wir haben es jetzt wieder, mache ich jetzt Flinter-Washing, sollen da am Ende eigentlich nur Frauen, Cis-Frauen mitfahren oder verstehe ich, dass Agender Non-Binary auch andere Leute meint?
Ja, wir wurden übrigens sehr dafür gefeiert, dass wir so ausgiebig über dieses Flinter-Washing gesprochen haben, weil das wohl bei vielen Leuten wirklich einen Nerv der Zeit getroffen hat.
Ja, weil jetzt auf einmal, also ich meine, Frauen machen reine Frauensachen und nennen sich Flinter. Also als ob das Wort als Eigenbegriff für sich steht, für stellvertretend Frau, was es nicht ist. Und wenn Leute an einem Flinter-Ride teilnehmen, dann müssen sie sich dessen gewahr sein. Und deswegen...
Das sind zwei so unterschiedliche Sachen.
Ja, wirklich. Genau. Und auch so von der Stimmung und auch von Themen, die dort abgedeckt werden zum Beispiel. Ja. Und deswegen finde ich es zum Beispiel auch vollkommen legitim, dass es die Frauen-Rides gibt und die Ladies' Rides, die Mädels' Girls' Rides, sollen die Leute machen. Das ist wiederum eine Veranstaltung, wo zum Beispiel ich nicht mit angesprochen werde, was auch vollkommen okay ist. Ich muss da nicht hingehen, mir geht nichts verloren.
Ja, bei einem Girls' Ride fühle ich mich auch nicht angesprochen, muss ich jetzt ehrlich
sagen. Weil auch keine Sex mehr sind.
Also ich bin eine erwachsene Frau, ich bin kein Girl. Das finde ich einfach weird oder so. Also Girl, im Englischen klingt immer alles noch irgendwie ganz nett, aber Leute, Mädels...
Ja.
That's not me.
Powerfrau. Ist das besser? Die Powerfrau? Du bist nicht so wie die anderen Frauen, du bist die Powerfrau.
Auf jeden Fall.
Du schaffst mehr und besser als andere Frauen. Sind wir wieder internalisiert misogyn.
Zwei Dinge, die ich dazu sagen will. Ne? Einerseits gehen wir gleich nochmal drauf ein, inwiefern Frauen selber auch natürlich für dieses Thema sensibilisiert werden müssen. Aber ich möchte auch noch mal kurz dazu sagen, also ich gebe dir vollkommen recht, macht lieber ein Frauenride, als dass Flinterride draufsteht und Frauenride drin ist. Das ist einfach unangenehm. Das vermittelt einfach einen falschen Eindruck von dem, was es ist. Und ich finde es nicht schlimm, wenn es ein Frauenride ist. Das ist mir lieber, als wenn es irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes ist. Die Frage ist nur, möchte ich dann da hingehen oder nicht? Und das kann ich mir dann in Ruhe überlegen. Und für mich, sage ich mal, ich würde nicht ausschließen, dass ich da hingehe. Wenn ich neu irgendwo bin und da gibt es einen Frauen-Afterwork-Ride, dann würde ich da auch hingehen, um Anschluss zu finden. Wenn es darum geht, dass eine große namhafte Firma irgendwie für Frauen eine Woche Trainingslager anbietet oder so. Und die haben auf ihrer Website, wir haben das in der letzten Folge besprochen, die haben in ihrer Website gar kein Konzept, kein politisches Statement, keine Infos darüber, wer willkommen sind oder nicht, dann will ich da nicht hingehen. Oder das Ironische an der Sache ist ja auch, ich weiß gar nicht, wie die anderen Leute sind, die dann kommen. Ich hätte Angst, da hinzugehen, weil ich Angst hätte, dass die anderen Leute einfach sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt haben und vielleicht auch noch nie auseinandersetzen wollten und unreflektiert sind. Oder und dass sie mich weird finden, ja, am Ende, wenn ich da immer von meinen Flinter-Rides rede, dass sie denken, mein Gott, die ist aber pedantisch. Aber man wird es nie erfahren. Vielleicht geht man auch dahin und alle sagen, oh, du machst Flinter-Rides, das ist ja übelst cool. Ich finde das total scheiße, dass das hier die ganze Zeit immer nur Frauen-Rides sind. Vielleicht findet man auch Verbündete, ja, und vielleicht sind die Leute übelst cool, aber who knows?
Wenn die Leute sich irgendwie nicht mit der strukturellen Benachteiligung auseinandersetzen wollen, dann ist das halt so, dann leben die da halt in ihrer Bubble und es gibt einfach diese Schallkammer, ne? Wir haben halt dieses Flinter-Thema, ja. Und für uns ist das irgendwie überall und für uns ist das ganz normal und präsent und eine Lebensrealität und es gibt Leute, bei denen ist das einfach überhaupt nicht der Fall. Es gibt einfach Leute, die müssen sich nicht mit struktureller Benachteiligung auseinandersetzen, die möchten das auch nicht.
Ja, das ist natürlich auch eine sehr privilegierte Position, ne? möchte ich nochmal betonen.
Genau, und deswegen, ich glaube, Flinter-Rides bieten vor allem auch die Chance zu checken, dass nicht alles, was für mich eine Normalität ist, eine Normalität ist.
Und das finde ich eigentlich schön, ja, man hat die Möglichkeit, sich zu verbinden innerhalb einer marginalisierten Gruppe. Also man hat ja auch die Chance, es besser zu machen, dumm gesagt, auch einfach, ja. Mhm. Man hat die Chance, sich zu verbünden.
Ja, genau. Du hast dann halt auch Berührungspunkte, wo du sonst keine Berührungspunkte hättest. Du kommst dann mit anderen marginalisierten Personen außerhalb deiner Frauenbubble quasi in Kontakt und kannst dann da dich austauschen und gemeinsam die Kräfte bündeln. Und das ist natürlich ein totaler Gewinn.
Ja.
Und das macht einfach auch Spaß, mit Menschen zu sprechen und Erfahrungswelten auszutauschen, auch Realitäten so ein bisschen abzuschecken und zu sehen, ah, okay, ich habe nicht überreagiert. Ich fand es richtig scheiße, als der Typ mich den Berg hochgeschoben hat. Und so finden das auch 30 andere Leute scheiße. Ja, und
vielleicht ist 10 anderen von denen das auch schon passiert, ne?
Mit dem Typen.
Nicht nur, dass sie sich damit identifizieren können oder dass sie empathisch sind und sagen, hey, vielleicht habe ich eine Idee für dich, was du nächstes Mal entgegnen könntest oder dir einfach nur zuhören, dir Beistand leisten. Aber das Gute und das Schlimme an solchen Momenten ist ja, da kommen dann so Dinge raus wie, ja, was war denn das für ein Typ? Ach, der hat das bei mir auch schon mal gemacht, bei mir und bei mir.
Ja.
Ne, gleichzeitig kann man bei sowas natürlich auch an den Punkt kommen, wo es dann andere Personen gibt, andere Frauen, die dann sagen, findest du das wirklich so schlimm? Der hat das doch nur nett gemeint oder so. Mhm. Also da kann es ja trotzdem so krasse Konfrontationspunkte geben. Wir sind ja dann trotzdem bei einem Ride mit 30 Menschen, 30 komplett verschiedene Individuen. Ja. Und wir hatten das Thema eben schon. Wichtig ist ja auch, dass die Leute, die zu dem Ride gehen, die Arbeit vorher machen, indem sie sich vorher informieren. Ja. Man kann nicht von den Veranstaltenden erwarten, dass sie sich um alles kümmern können. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit für mich in dem Moment.
Und vor allem, du kannst ja auch nicht auf das Verhalten von solchen Typen dann einwirken. Du kannst natürlich darauf sensibilisieren und sagen, hey, kein Sexismus und kein Mackertum. Und selbst das ist dann schon wieder manchen zu crazy, dass man verlangt, dass die Leute nicht rummackern. Ja. Und da würde ich gerne den RSL als Positivbeispiel nehmen, weil wir nämlich diese AG Antisexismus haben. Mhm. Und mittlerweile, also es war auch ein krasser Prozess und ich glaube, wir sind sowas so Fahrverhalten und gemeinsames Fahren und solidarisches Fahren angeht, auch hoch miteinander eingestiegen. Es gab da auch dann Workshops und die Typen haben sich kritisch mit ihrer Männlichkeit auseinandergesetzt und haben dann auch gelernt und wir haben dann Feedbackrunden auch eingeführt und war jetzt, ich glaube, seit einem Jahr läuft der Prozess, eben weil sich aber das Unwohlsein bei den Feministen auch geäußert hat und auch gewachsen ist und weil wir das formulieren konnten als Gruppe. Also es war durchaus auch ein Prozess, da reinzugehen.
Ja, und das ist natürlich auch immer schwierig, oder? Das ist auch eine Leistung, ne, das so formulieren zu können.
Das geht, glaube ich, auch nicht in solchen losen Ausfahrten, wie du sie jetzt zum Beispiel über den Laden hast. Das ist schon über diese feste Vereinsstruktur gewachsen und geht auch, glaube ich, nur, wenn du da wirklich konstant irgendwie dranbleibst, mit den Argumenten, mit den Leuten im Austausch bleibst. Ja. Und das ist echt mühselig, aber mittlerweile würde ich sagen, sind wir da an einem guten Punkt. Und
ach, schön.
Ja, weil also wir haben zwischendurch gesagt, wir empfehlen die RSL-Ausfahrten nicht mehr weiter.
Ja.
Weil die sind nicht sicher.
Das ist natürlich schon ein hartes Ding dann, als Vereinsmitglied zu sagen, fahrt nicht bei der Vereinsausfahrt mit. Ne?
Ja,
genau. Das ist ein Statement.
Genau, und daraufhin hatte sich halt dieser Prozess angestoßen, wo sich auch Handlungsempfehlungen rausentwickelt haben. Und ich würde mir wünschen, dass es in der Gesellschaft sich irgendwie auch weiterträgt und bei anderen Ausfahrten. Aber ich glaube, es gibt einfach auch Ausfahrten, jetzt zumindest wo wir wohnen, die so groß sind und die auch gar nicht mehr so überblickbar und handelbar sind und wo auch das einzelne Verhalten schnell mal verschwindet und das gar nicht nachgesprochen werden kann.
Ja, und eben, aber ne, ich möchte es jetzt nochmal betonen, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon mal gesagt habe, aber man muss auch die Frauen dafür sensibilisieren und sie müssen sich vor allem auch selber natürlich dafür sensibilisieren. Flinterausfahrten sind keine Frauenausfahrten, es sind zwei Paar Schuhe. Und wenn ich zu einem Flinterride komme, dann, das ist unsere Erwartungshaltung, ne, dass die Person sich darüber informiert hat, was ein Flinterride ist. Mhm. Und ich finde das auch erschreckend, dass manche Menschen das auch nicht machen. Also ich kriege dann so Nachrichten bei Instagram zum Beispiel, wenn ich was poste über die BDO Flinterrides. Ja, was ist denn dieses Flinter? Wo ich mir denke, also es dauert legit genauso lang bei Google Flinter einzugeben oder kürzer, als mir eine Nachricht zu dem Thema zu schreiben. Und die Leute sind nicht bereit, wenn sie was lesen. Also ja, wenn ich lese, oh, mein Lieblingsradladen macht eine Ausfahrt und ich verstehe überhaupt nicht, was das ist, kommen die nicht auf die Idee, das einfach mal fix zu googeln. Und da frage ich mich, ja, also wo ist der Hund begraben? und das sind bei weitem nicht nur Männer, die das machen.
Na, ist ja klar, ja.
Es gibt regelmäßig Anfragen von Frauen, die sagen, darf ich denn da auch mitfahren?
Ich finde das ganz spannend, dass du das gerade sagst. Ich habe mit Doro von unserem Verein, mit der ich die Feminista damals auch mitgegründet habe, öfter solche Unterhaltungen, weil die Diskussion oder der Diskurs, den wir führen, der ist schon auf einem hohen Level.
Ja, der ich glaube, das vergessen wir manchmal.
Der ist auch nicht mehr niedrigschwellig in dem Sinne. Und unser Anspruch ist jetzt, dass einfach alle diesen Weg genauso gegangen sind wie wir.
Ja.
Das ist nicht erwartbar und auch nicht erfüllbar, weil einfach Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten an unterschiedlichen Punkten stehen. Wenn wir in der Thematik uns damit auseinandersetzen, dann ist uns klar, was Flinterride ist. Eine Person, die mit Radfahren anfängt und sich vorher mit diesem Wort noch nicht auseinandergesetzt hat.
Und vielleicht noch nie bei Gruppenevents war, noch nie irgendwie in einem Verein aktiv war, ne? Die noch nie Berührungspunkte damit hatte. Ich meine, Flinter ist ja überhaupt nicht fahrradspezifisch, ja? Das bezieht sich auf viele Events, die Flinter-only sind, auf Räume. Es gibt Flinter-only-Kneipenabende. Ich gehe regelmäßig und sehr gerne zum Flinter-Boulder-Treff. Da gibt es viele schöne Sachen. Ne? Und trotzdem kann man das schaffen, nie Berührungspunkte damit zu haben.
Richtig, genau. Und Doro meinte dann, sie hat so ein bisschen Sorge, dass wir auch so die Frauen verlieren, die einfach nur Radfahren wollen und das erstmal vielleicht gar nicht jetzt so forcieren wollen, jetzt gerade nicht diese Extrameile gehen wollen und die einfach gemeinsam mit anderen Frauen Fahrrad fahren wollen.
Ich verstehe voll, was sie meint. Ich finde das ein spannendes Thema.
Ja,
ich finde es aber komisch, irgendwie, dass Inklusion offensichtlich nicht niedrigschwellig ist und dass irgendwie es eine Extrameile ist, nicht exklusiv zu sein.
Also ich glaube, Inklusion an sich ist, da ja Zugänge auch nicht niedrigschwellig sind, ist die Inklusion auch nicht niedrigschwellig. Und ich glaube einfach, dass dieses Thema schon, ich würde nicht sagen nischig, weil das ist unsere Gesellschaft, aber unser System ist binär, wir werden binär erzogen.
Ja.
Genau, und das sind so, das ist dann so dieses, das interessiert mich nicht, das geht mich nichts an. Genauso wie das aber auch bei Rassismuserfahrungen.
Ja. Ja.
Oder du siehst, Hanau ist doch bestes Beispiel. Ja. Interessiert doch keine Kartoffel, keine weiße Kartoffel in der Mehrheitsgesellschaft. Das sind dann so Themen, die werden einfach auch von der Politik natürlich nicht rangetragen an die Menschen. Und deswegen ist das natürlich ein Thema, was nicht so weit verbreitet ist und an dem nicht so viele Menschen dran sind. So.
Pass auf, Bogen schlagen. Wie unterscheidet sich denn dein Standpunkt zu dieser Frage in dem von Doro? Das würde mich jetzt interessieren.
Doro und ich sind immer noch dabei zu streiten. Das meine ich im besten Sinne. Wir sind da in einem guten Austausch und ich finde, man kann das beides gut aushalten. Ambiguitätstoleranz. Ich sehe Doros Punkt und verstehe, was sie meint und kann das auch nachempfinden. Und ich sage aber, okay, internonbinäre Trans- und Agender-Personen haben sowieso schon irgendwie kaum Räume, in denen sie innerhalb der Gesellschaft...
In denen sie sein können.
In denen sie sein können, im Sinne von auch sich vernetzen mit wenn es jetzt darum geht, mit Frauen auch so zum Beispiel und in denen wir uns alle begegnen können. Ja. Und von daher ist mir die, also schnöselig ausgedrückt, ist mir die eine Frau, die jetzt sich nicht abgeholt fühlt und die auch nicht googeln möchte und der das alles zu kompliziert ist, egal, weil hier geht es auch teilweise um Menschenleben. Ja. Wir sprechen ja nicht aus Witz von Schutzräumen, sondern es geht einfach darum, dass man eine Gemeinschaft bildet, eine solidarische Gemeinschaft miteinander und dass man gemeinsam miteinander Dinge erlebt und sich austauschen kann. Und ja, gut, also, denn
ich muss sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, diese Prozesse haben natürlich bei mir auch stattgefunden. Ich habe da natürlich auch viel drüber nachgedacht in Bezug auf meinen eigenen Ride. Und am Ende spricht sich das trotzdem hier rum. Ja? Die Leute reden trotzdem miteinander. Wenn sie keine andere Wahl haben, dann googeln sie trotzdem. Die fangen trotzdem an zu verstehen, was das ist und sich damit zu beschäftigen. Und es findet super viel Anklang und es kommen super viele Leute.
Stimmt, ja.
Von daher.
Und wenn ich halt mich mit der strukturellen Benachteiligung nicht irgendwie auseinandersetzen möchte, mich in meiner Rolle wohlfühle und eben keinen Bock habe, darüber nachzudenken oder irgendwie mich mit der Benachteiligung auseinanderzusetzen, dann kann ich halt auch einfach nicht zu einem Flinter-Ride gehen. Es gibt ja auch genügend Frauen, Mädels, Girls Rides, zu denen man gehen kann. Und dann sollte man nur nicht den Fehler machen, wenn man Veranstalterin von so einer Ausfahrt ist, das Flinter-Ride zu nennen, wenn es mir eigentlich letztlich egal ist. Das finde ich halt so, dieses Flinter-Washing, was du meinst, dass wenn ich dann jetzt überall Flinter raufschreibe, damit es irgendwie mehrheitstauglich ist, aber dann bin ich irgendwie, wenn eine non-binäre Person da ankommt, irritiert oder sagst, es ist aber nur für Frauen. Also sorry, das geht halt überhaupt
nicht. Das finde ich aber so spannend, dass einerseits, wir haben das ja in der letzten Folge, wie gesagt, ausführlich diskutiert, aber mir fällt auch noch auf, dass es spannend ist, in die eine Richtung funktioniert das so, es steht Flinter drauf, aber ist Frauen drin. Und es funktioniert aber auch in die andere Richtung, ja, dass es Sachen gibt, wo Frauen draufsteht und es ist eigentlich Flinter drin. Genauso kann ich auch Women draufschreiben und trotzdem mich mit Awareness auseinandersetzen und mir genau überlegen, wer kann da mit rein und wer kann da nicht mit rein. Es gibt auch Events, die heißen Women zum Beispiel, ja, und dann geht man auf die Website und dann steht da drin, hey, alle Women im Sinne von Transwomen, Interwomen, alle Women sind einfach herzlich eingeladen. Es ist möglich.
Ja.
Und das reicht mir. Es muss nicht, nenn das gerne Women oder Frauen. Deswegen, ne, ob Frauen draufsteht, kann genauso wiederum auch Flinter oder zumindest inklusiv Frauen drin sein. Das sind wirklich unterschiedliche Paar Schuhe, meiner Meinung nach.
Ja.
Das ist aber immer noch was anderes als ein Flinter-Ride, wo ich zum Beispiel als Transmann oder männlich gelesene Flinter-Person auch willkommen bin.
Ja, genau, es gibt richtig viele Optionen. Das Wichtigste ist nur, dass man das nicht irgendwie am Ende Flinter-Ride nennt und Leute wieder wegschickt. Das ist mir echt irgendwie ein Anliegen, weil ich habe das Gefühl, so ein bisschen ist das mit dem Flinter, mit diesem Wort, was ja eigentlich nur eine Zusammenfügung
von anderen
Wörtern ist, eine Abkürzung. Wie sagt man denn jemanden, wenn jetzt zum Beispiel eine Person, die ich als Endozisman identifizieren würde, wie sagt man dieser Person, das ist ein Flinter-Ride? Oder sagt man das dieser Person, wenn die da hinkommt?
Ja, zum Thema Streiten mit Doro, ne?
Wir haben Marie, auch gestritten.
Marie und ich haben auch gestritten, auch im allerbesten Sinne einen Meinungsaustausch gehabt.
Genau.
Ja, wirklich. Und das ist spannend. Damit kommen wir ja auch zu diesem Herzstück, sag ich mal, oder einem der vielen Herzstücke unseres Podcasts heute, den ich letztes Mal angeteasert habe. Apropos Michael, apropos Streiten und apropos inklusiv und apropos männlich gelesen.
Ja, weil unsere Ausgangslage, bevor diese Michael-Situation angefangen hat, war, dass wir beide einfach nur mal so drüber nachgedacht haben, was machen wir denn, wenn so ein Typ auf die Ausfahrt kommt? Oder was machen wir denn, wie fragen wir denn die Leute oder wie sagen wir denen, das ist jetzt eine Flinter-Ausfahrt
hier? Wie stellen wir sicher, dass die Person da ist, wo sie hin will, ohne sie zu konfrontieren
oder
und ohne
exposen.
Sie zu entblößen vor allen anderen?
Auf gar keinen Fall exposed man eine Person und geht zu ihr hin und sagt, bist du hier richtig?
vor 30 anderen Leuten zu sagen, ey, yo, das ist ein Flinter-Ride hier, was machst denn du hier?
Ja, und dann zwei Tage später,
Na, pass auf, ich habe ja die Gegenstellung eingenommen. Ich habe ja immer gesagt, naja, ich bin mir nicht ganz so sicher, ich verstehe das Problem, aber was, wenn so eine Situation auftritt? Und ich glaube, du warst einfach der festen Überzeugung, dass alle Menschen, das, was wir eben gesagt haben, dass die Menschen, die zu diesem Flinter-Ride kommen, sich ja vorher dafür informiert haben, was ein Flinter-Ride ist und dass so eine Situation ja gar nicht passiert und dass die Leute genau wissen, was sie da machen. Und dann nochmal den Finger in die Wunde zu legen, kann man nicht machen. Und ich stelle mir das so hart vor, ja, wenn da 29 Cis-Frauen stehen, ja, also. Als Transfrau anzukommen und zu sagen, hallo, hier bin ich, ich darf hier sein. Allein das ist sicher schon eine Hemmschwelle, die man erstmal überschreiten muss. Und wenn dann noch jemand kommt und sagt, na, bist du dir aber sicher?
Ja.
Ja, ciao.
Und das ist ja selbst auch ausgedacht, wie, wonach beurteilt man diese Wertesysteme, ne? Du hast das ja bei der Olympia jetzt auch gesehen mit der Boxerin, die als Transperson dann
gelabelt wurde.
Ja, das sollte ja, also das hier aus der New Right J.K. Rowling-Ecke kam das ja, dass das eine Transperson ist. Und da ging es letztlich, war es ein rassistisches Motiv, weil die Person halt kein blondes europäisches White Girl war, sondern, also ne, das haben sicherlich einige mitbekommen auch. Und genau solche Exposing-Momente fand ich unerträglich und kann ich überhaupt nicht aushalten. Und deswegen habe ich da so vehement eingestanden. Und dann kam Michael.
Michael hat das gespürt, ganz vorne in seinen Fingerspitzen. Und dann war er einfach da. Und es war wirklich so ein Moment, das war einfach nur so, ja, was zu beweisen war, ja, also... Mittlerweile kann ich das jetzt ganz gut auf eine Art und Weise wie so ein als Learning abstempeln. Also ich habe wirklich hart gekämpft mit dieser Situation. Jetzt kann ich mir sagen, gut, ich habe dabei was gelernt. Ich nehme da was draus mit. Mhm. Ich erzähle einfach mal, was passiert ist, damit ihr alle ein Gefühl für die Situation bekommt. Und zwar waren wir donnerstags am Laden und wollten eigentlich gerade schon losfahren. Also ich würde sagen, war schon ein paar Minuten nach 6. Ich habe schon irgendwie erklärt, wo wir hinfahren, wie das alles funktioniert mit dem Group Ride und den Handzeichen. Und dann kam Michael ums Eck. Ich hatte ihn noch nie vorher gesehen. Irgendwas in mir hat gesagt, Alarm. Und dann habe ich nämlich genau das gemacht, worüber wir sprachen. Ich hoffe, relativ unauffällig, respektvoll, freundlich ihn beiseite genommen und habe ihn angesprochen, habe gesagt, auch erstmal so ganz low-key, so hey, ich habe dich noch nie bei der Ausfahrt gesehen, warst du schon mal dabei, wie heißt du so ungefähr? Und dann habe ich ihn einfach nochmal freundlich darauf hingewiesen, habe gesagt, hey, wir sind hier beim Flinter Ride, hast du das mitgekriegt? Und das ging eine Weile so hin und her und er hat immer so unverbindliche Antworten mir gegeben und ich hatte ein ganz weirdes Gefühl. Und ich habe das bis zu so einem Punkt gepusht, wo ich mich selber extrem unangenehm fand, weil ich so ein krasses Bauchgefühl hatte. Ich habe ihm gesagt, hey, wir sind ein Flinter-Ride. Ja, habe ich gesagt, ja, hast du dich darüber informiert? Ja, weißt du, was das bedeutet? Ja, okay, habe ich gesagt, warst du schon mal bei einem Flinter-Ride? All diese Dinge und also er hat wirklich, ich meine, er hat mich angeguckt und hat gesagt, ja, ich habe mich informiert. Mhm. Und dann habe ich gesagt, identifizierst du dich als Flinter-Person? All das. Und manchmal ist er mir auch so komisch ausgewichen und ich bin ihm auch nicht schlau aus ihm geworden. Ich habe wirklich meine eigenen Grenzen überschritten und habe zu ihm gesagt, wir sind eine männerfreie Zone, verstehst du das? Mhm. Und an dem Punkt dachte ich so, jetzt kann ich es auch nicht weiter pushen. Ich fand mich selber so unangenehm, gedacht, ich muss das jetzt auch akzeptieren. Und dann sind wir losgefahren mit Michael im Gepäck. Und ich muss auch sagen, retrospektiv betrachtet, alle waren wirklich nett und cool und haben versucht, ihn zu integrieren und haben sich über ihn erkundigt. Er war offensichtlich sehr ungesprächig und hat das Konzept Social Ride auch nicht so ganz verstanden. Aber hey, so what, manche Leute sind auch einfach schüchtern, ne? Niemand hat viel aus ihm rausgekriegt. Okay, und dann sind wir 60 Kilometer mit Michael gefahren.
Unfassbar.
Und am Späti standen wir dann alle zusammen. Ich so, hey Michael, guck, hier ist der Späti, hier enden wir jede Woche. Hier trinkt man noch eine Limo. Und also ich wusste bis zu dem Zeitpunkt wirklich nicht, wie ich diesen Menschen einordnen kann, ja? Aber pass auf, ich sag die ganze Zeit er, dann sagt er, ja, ich fand das so nett, dass ihr mich als Mann mitgenommen habt.
Alter.
Und wir sind einfach alle aus allen Wolken gefallen. Wir waren so, Digga, Nein, und das habe ich ihm dann auch in dem Moment, wo er das dann wirklich über sich selber auch klar gesagt hat, habe ich auch gesagt, nein, du bist als Mann bei uns nicht willkommen. Ich habe den Mann, ich habe ihn angeguckt und gesagt, du bist hier nicht willkommen. Und ich glaube, er hat es nicht geschnallt. Ich habe gesagt, Michael, ich habe dich vorhin 10-mal gefragt, ob du das verstanden hast. Mhm. Wir sind kein Ride für dich. Es gibt genügend andere Sachen. Und er ist auch dann nicht gegangen. Ich meine, was muss passieren, damit man jemandem ins Auge guckt und sagt, du bist hier nicht willkommen und die Person geht nicht. Er stand da. Das ist
so cringe.
Es war wirklich so over the top. Mhm. Wir standen da, wir haben Limo getrunken, wir haben erzählt. Der hat sich in unsere Gespräche reingecreept, aber natürlich auch immer ohne selber was zu sagen. Und er ist auch nicht gegangen. Und ich habe mich total scheiße gefühlt. Ich habe mich scheiße gefühlt allen anderen gegenüber. Ich habe mich vor allem anfangs die ganze Zeit ja auch über schlecht gefühlt Michael gegenüber, weil ich auch dachte eben, ich tue genau das, ich dränge ihn in der Ecke und zwinge ihn, sich zu labeln, ja, was sich ja dann bewiesen hat, unbegründet war. Und mir hat das dann geholfen, das aufzuarbeiten, auch mit den anderen, die ja alle mitgekriegt haben, wie ich gehandelt habe, die dann alle gesagt haben, hey, du hast alles richtig gemacht, krass, wie ruhig du warst, krass, wie respektvoll du warst, so, wow, wie du die Situation gemanagt hast. Du hast alles getan, was du tun konntest. Aber das hat mich lang noch beschäftigt.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Mich hat das auch lange beschäftigt. Und ich höre die Geschichte ja jetzt auch nicht das erste Mal. Und ich bin jedes Mal wieder angepisst latent. Ey, ich bin richtig sauer, weil natürlich werden durch solche Typen sichere Orte, deswegen safer space, ja?
Ja.
Gibt es nicht, weil solche Typen das einfach ad absurdum führen, weil die sich da einfach rein creepen.
Ja.
Das ist das richtige Wort, das ist einfach gruselig as fuck. Leute, checkt euch.
Und man weiß auch nicht warum, ne?
Naja, also, um zu stören, das ist ein Störungsfaktor.
Dieser Michael, ich kann den auch nicht lesen, ich werde nicht schlau aus dem.
Hast du den danach nochmal gesehen?
Ich habe den danach noch mehrmals gesehen. Jedes Mal war es extrem unangenehm. Ich kann ihn auch nach wie vor nicht lesen. Ich kriege so leichte Stalker-Vibes von ihm. Ich habe ihm ja dann andere Ausfahrten empfohlen. Da habe ich ihn dann tatsächlich auch noch mal gesehen. Ich habe ihn aber auch noch mehrmals privat gesehen. Ich war zum Beispiel beim Fahrradfest von der Ökofete und dann der Sachsenbrücke. Und da war ich am Stand bei einem Kumpel von mir, der da gearbeitet hat. Und wir standen da in einer kleineren Gruppe rum und haben erzählt und er lief vorbei. Ist ja soweit erstmal normal, ne? Er fährt Fahrrad, ich fahr Fahrrad, Fahrradfest. Er hat sich dann aber ziemlich festgebissen an genau diesem Stand, wo ich war. Und hat wirklich so, man hat das Gefühl, er will eigentlich in unseren Kreis rein. Er hat auch nicht Hallo gesagt. Er hat mich gesehen, ich habe gesehen, dass er mich gesehen hat. Er hat keine Anstalten gemacht, mit mir ins Gespräch zu kommen, hat aber auch extrem lang an diesem Stand rumgelungert, bis er angesprochen wurde von den Leuten, die am Stand gearbeitet haben. Interessierst du dich für unser Projekt? Können wir dir helfen? Nein, hat ihn alles überhaupt nicht interessiert, das Projekt. Er wollte überhaupt nicht über das Projekt reden. Aber er ist auch nicht gegangen. Er hat mich einfach die ganze Zeit nur angeguckt. Und tatsächlich, sowas ist seitdem mehrfach passiert. Und ich habe ihn im Späti gesehen und der glotzt mich einfach so krass dann jedes Mal an. Und bis zu so einem Punkt, wo ich mir jetzt einbilde, dass irgendwo ein Michael ist und mich anglotzt, auch wenn es gar kein Michael ist. Einfach nur irgendein Mittelalter weißer Mann mit einem ähnlichen Fahrrad und einem ähnlichen Bart. Und ich denke mir so, Gott, rette sich, wer kann.
Nachvollziehbar, ja.
Und ich glaube schon, dass das jedes Mal Zufall war. Oder ich will glauben, dass es jedes Mal Zufall war, wenn wir uns getroffen haben. Und es war aber kein Zufall, dass er dann da einfach rumlungert und dass er so guckt. Und ich weiß auch nicht, ich kann bis heute mir nicht darüber im Klaren sein, warum er bei dieser Ausfahrt war. Hat er es nicht gecheckt? War das Absicht? Wollte er sich da reinsneaken? War er, ich mache jetzt Anführungszeichen, einfach gerade nicht so fit für die Männerrunde und wollte ein bisschen entspannt fahren?
Kommt ja häufiger vor, das kennt man, dass Männer sich bei Frauen Flinterrunden melden und sagen, hier, ich bin gerade nicht so gut im Training, kann ich bitte bei euch mitfahren? Die Männer sind mir gerade zu fit. Geil.
Finde ich auch eine Frechheit, ne? Finde ich auch eine Frechheit, cool, weil das Thema von vorhin, man kann auch seine Kumpels, übrigens, ich verrate euch ein Geheimnis, man kann auch seine Kumpels fragen und sagen, Digga, ich bin heute nicht so fit, wäre es okay, wenn wir 2 km/h langsamer fahren?
Ja.
Und zweites Geheimnis, Frauenrunden und Flinterrunden sind übrigens auch nicht immer langsam. Sowas gibt's auch mit einem 30 oder 30 schneller Schnitt, ne? Just saying.
Ist halt super misogyn.
Also. Ja.
Aber das ist es ja halt. Wir bewegen uns in diesem Umfeld und das ist halt das, was wir so als Einzelerlebnisse haben. Und darum sind halt Flinter Rides sowas von gut, wholesome und wichtig, weil wir nämlich eben genau diese Erfahrungen dann miteinander auch austauschen können. Zum Beispiel, dass irgendein Typ sagt, hier kann ich bei den Frauen mitfahren.
Ja.
Oder auch, was du mit dem Stalking sagst, ja?
Ja.
Wir tauschen uns sehr aus. Es gibt auch echt problematische Radfahrer, da kann man sich über Dating-Situationen austauschen. Auch mal vielleicht einen Namen nennen, was auch sehr hilfreich ist. Gab genügend Situationen, in denen wir uns auch gegenseitig aus der Patsche geholfen haben.
Ja.
Der eine Typ, der da das Rad angeschlossen hat zum Beispiel.
Oh Gott, ja.
Ne? Also von der einen Person. Grüße. Und wir können einfach uns gegenseitig austauschen und es gibt natürlich auch Sicherheit. Ich habe auch einen Stalker aus der Fahrradbubble und
gehabt, oder?
Gehabt, genau. 5 Jahre lang war das, glaube ich.
Das ist so absurd.
Der hat mir auch immer noch geschrieben, da bin ich mein erstes Maurice Brocco gefahren, da hat er mir da war ich gerade bei OkCupid angemeldet und da hat er mir als Match über OkCupid, da kannst du so Nachrichten schreiben, bevor du matchst.
Ja.
Und da hat er sich mit mehreren Accounts angemeldet und hat mir dann darüber geschrieben, ich hatte den schon mit allen Nummern und alles blockiert und dann habe ich immer wieder neue Profile blockieren müssen von dem und neue, dann kam wieder über Strava, dann mittlerweile ist es privat bei mir, Kudos und wusstest immer nicht, ist es der jetzt, du wirst dann ja auch irgendwie
du unsicher. Siehst überall Zeichen, auch da, wo keine Zeichen sind. Und das macht einfach was mit dir, ja.
Ja, und das hilft aber...
Das glaube ich dir sofort.
Naja, du bist ja selber irgendwie auch in dieser Situation, also...
Ja, ich glaube ihm sogar, ich glaube an das Gute. Ich glaube auch daran, dass er mich nicht irgendwie absichtlich gestalkt hat. Ich glaube auch daran, dass wir uns einfach begegnet sind. Aber er hat es jedes Mal einfach so weird gemacht, dass ich mich scheiße gefühlt habe. Und das ist einfach unnötig.
Ja, das ist nicht geil.
Ja.
Punkt. So... Und deswegen, Flinter Rides haben deswegen halt diese große Stärke, weil man sich einfach verbinden kann mit mehreren.
Amen.
Und hier, Rebecca, unser Streit vom Anfang von der Michael-Story ist ja denn dahin ausgegangen, dass wir eigentlich für uns beschlossen haben, okay, so ein Flinter Ride, die Person, die den anleitet, die kann nicht zu 100% für Sicherheit garantieren.
Ja.
Die Personen, die mitfahren und die sich entschließen, bei diesem Flinter Ride mitzufahren, wenn es da irgendwie Unstimmigkeiten gibt, eben aufgrund solcher Situationen auch, ne? Die müssen dann einfach auch vielleicht einmal diesen Mut hervorbringen und kurz sagen, hier, ich bin hier richtig, hi, ich bin die und die Person und ich bin richtig bei diesem Flinter Ride.
Es gibt ja auch irgendwie fast letztens, hatte ich das Gefühl, wie so ein positiver Gruppenzwang, ja? Wenn du einfach anfängst und sagst, hi, ich bin Rebecca, meine Pronomen sind sie und ihr und die nächsten 10 Personen und die nächsten 20 Personen machen das Gleiche und dann fängst du als 21. Person auch nicht mehr damit an, deine Pronomen nicht zu nennen, weil es einfach weird wäre, als einzige Person das nicht zu machen, auch wenn du dich vielleicht noch nie in deinem Leben mit deinen Pronomen vorgestellt hast. Wie so eine positive Gruppendynamik. Das hat mich auch wiederum gefreut, dass ich mir dachte, geil, es ist dann auch einfach nicht mehr weird,
zu sagen... Ach, du meinst, weil das nicht Common Sense ist, dass man die Pronomen mit an... Bam, jetzt habe ich es verstanden.
Na klar, weil man sagt einfach nur, hi, ich bin Rebecca, hi, ich bin Marie. Ich glaube, für viele Leute, gerade für viele Cis-Frauen, ist es einfach ungewohnt zu sagen, hi, ich bin Rebecca, meine Pronomen sind sie und ihr. Und das war dann einfach nicht mehr weird in dem Moment, weil alle das gemacht haben. Und das fand ich auch einen wholesome Moment, zum
das
Beispiel
stimmt,
für mich einfach.
Ja, das stimmt, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Das ist wirklich tatsächlich auch ein kleiner Meilenstein. Wir haben das ja bei den SL-Ausfahrten jetzt auch, dass wir immer die Pronomen, auch bei den allgemeinen Mixed-Ausfahrten, die Pronomen nennen. Ich liebe es auch und ich finde es richtig gut, weil es einfach auch Klarheit schafft und weil, also es ist immer noch auch für alle irgendwie dieser Lernprozess und man kann das aber auch gut dann in solchen Kreisen üben, finde ich, miteinander.
Und ich finde es auch schön, dann gespiegelt zu bekommen, wie dann das Feeling in der Gruppe ist. Ja, ich habe zum Beispiel bei einer Mitfahrerin gespiegelt bekommen, die sich unwohl gefühlt hat in einem Moment, als wir beim Snail Trail eine Pause gemacht haben und eingekehrt sind auf dem Dorf, dass sie sich unwohl gefühlt hat, weil eben die Leute auf dem Dorf sie als Transfrau mega angeglotzt haben und irgendwie mit ihrem Erscheinungsbild nicht gut zurechtkamen. Und deswegen hat sie sich verständlicherweise unwohl gefühlt. Und das, was sie uns aber gespiegelt hat und was sie mir auch als Feedback gespiegelt hat, war, dass sie sich gut gefühlt hat, dass sie sich, ja, es gab einen Moment, in dem sie sich unwohl gefühlt hat, aber wir konnten nichts dafür. Und die Tatsache, dass wir da waren und dass wir ihre Allies waren, hat dafür gesorgt, dass sie in diesem Raum sein konnte und dass sie sich wohl gefühlt hat wieder oder den Umständen entsprechend wohler und dass sie nicht allein war. Und am Ende quasi das, was sie uns gespiegelt hat, war, dass es mit uns was Gutes war. Mhm. Dass wir sie darin bestärkt haben, dass wir gemeinsam da sind. Und dass wir in dem Moment zwar nicht gegen die Blicke vorgehen konnten, aber dass wir zumindest irgendwie in dem Moment ein politisches Statement gesetzt haben, weil die waren auch super rechts da und wir haben einfach gepöbelt und wir haben einfach ein Statement gesetzt.
Das waren und, die mit dem N-Wort am Eisstand? Ja. Ah, fuck you, Alter. Okay, ja. Oh genau. Gott, das wird wirklich eine FSK 18-Folge. Ich bin heute so am Fluchen. Dieses Thema ist so emotional, aber egal.
Ja, ja. Vielleicht liegt es auch zusätzlich an den 36 Grad, die unser Gehirn hier kochen.
Ja, das kann sein. Schön ist es.
Also, Leute, in a nutshell, mir gibt das so viel und mir gibt das auch viel für diese Mixed Rights. Ja, da gibt mir das, diese Stärke, und irgendwie diesen Input, wie kann ich in den Mixed Ride reingehen, wie funktioniert das für mich, wer kommt vielleicht mit. Für mich geht das alles so Hand in Hand und trotzdem sind für mich diese Flinter Rides so wichtig. Und ja, das gibt mir einfach so viel und ich möchte mir das auch nicht mehr wegdenken und kann es auch nicht mehr. Und ich finde es auch so schön, mittlerweile einfach in einer Selbstverständlichkeit über Anliegen sprechen zu können, die uns alle angehen und die uns alle betreffen, ja, also 51% der Menschheit menstruieren früher oder später und ich finde es einfach schön, dann irgendwie, so wie kürzlich an der Tanke sitzen zu können, zu sagen, hey, hat jemand einen Tampon und dann einfach sagen zu können, oh, jetzt habe ich gerade meine Regel gekriegt und wir wollen noch hier 150 Kilometer Rad fahren. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu hart und sich darüber austauschen zu können, wie der Körper reagiert und wie sich das anfühlt und was man vielleicht tun kann. Und das ist, sollte doch eigentlich normal sein.
Ja.
Ich glaube, das ist es nicht.
Naja, weil du einfach auch bei, also wenn du in einem Mixed Ride bist, ich habe halt auch nicht das Interesse, mit 30 fremden Männern über meine Periode zu reden vielleicht. Oder auch so merkwürdig.
Wie ist das bei euch so?
Und wie ist es bei euch so? Tut's weh? Und ich glaube, also natürlich, dass man einfach die gleichen Lebensrealitäten hat, ist super wichtig und voll gut. Und ich glaube aber diese, also wir machen immer übelst uns die Platte und machen uns übelst den Kopf, dass alle irgendwie sich wohlfühlen und dass es allen gut geht. Mir fehlt jetzt so ein bisschen noch die Allyship von Typen.
Ja.
Da würde ich mir ein bisschen mehr Einsatz gerne wünschen. Die machen sich ein bisschen zu leicht mit ihrem Nagellack. Und
ja, ja.
Ist doch so. Ja, sag ich doch, genau. Auch wenn es schön aussieht. Sieht schön aus.
Ja.
Hört nicht auf mit Nagellack. Genau, ich würde mir da einfach mehr wünschen, dass in den Diskurs reingegangen wird. Rebecca hat gerade einen Lachanfall.
ich freue mich. Hast du schön gesagt.
Ja, genau. Ja. Nagellack ist mega schön, vor allem wenn er zum Fahrrad passt.
Ja. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich mache dann auch Männern mehr Komplimente für Nagellack als Frauen, weil ich ihnen immer das, weil es mir wichtig ist, ihnen das Gefühl zu geben.
Positiv bestärken.
Ja.
Das hast du gut gemacht.
Ja, wow. Fein.
Hast du das alleine gemacht? Ne? Ja. Und ich glaube, also diese Lebensrealitäten miteinander abzugleichen oder eben auch Erfahrungsrealitäten so. Es ist scheiße, wenn du den Berg hochgeschoben wirst, finden wir alle. Lass dich nicht irgendwie kleinreden, lass dir keinen Blödsinn erzählen. Es gibt strukturelle Diskriminierungsformen und wir sind irgendwie alle davon betroffen und man muss das einfach nur aufdröseln und gemeinsam geht das leichter und es ist einfach ein richtig schöner Austausch.
Amen.
Und, ja, einfach die Kräfte miteinander zu sammeln und gemeinsam Fahrrad zu fahren. Neue Lebenswelten entdecken und Grenzen ausweiten, miteinander die Welt erfahren. Oder, Rebecca?
Absolut, das, was du sagst. Und kleines Abschlusswort. Ich finde ja auch, gerade diese Flinter Rides sind auch ein schöner Einstieg in die Fahrradwelt. Ja, gerade für die Leute, die sich jetzt einen neuen Rennrad gekauft haben und festgestellt haben, komisch, niemand in meinem Freundeskreis fährt gerne Rennrad, die irgendwie neu in der Stadt sind, die Bock haben.
Kann ich dich kurz unterbrechen? Wollen wir darüber nicht in der nächsten Episode reden? Was meinst du?
So, machen wir es. Ich denke, wir sollten in der nächsten Folge Back to the Roots gehen, uns nochmal dran erinnern. Wir haben im Teaser in der ersten Folge schon mal drüber gesprochen, wie sind wir eigentlich zum Fahrradfahren gekommen. Ich denke immer so, ich habe auch Unsicherheiten und ich kenne auch nicht die Antworten, aber ich merke, dass ich mittlerweile an einem Punkt bin, wo die Leute sagen, du machst das doch schon länger, kannst du mir mal einen Tipp geben? Und wir sind nicht mehr die Leute, die wir damals waren.
Nee, genau. Und da haben wir auch sehr viel von anderen Flinterpersonen, auch Frauen gelernt und haben total da sehr viel mitgenommen. Und das wollen wir in der nächsten Folge ein bisschen auseinandernehmen und uns ein bisschen näher anschauen. Und ja, gucken, wie das so ist, wenn man frisch auf dem Rad sitzt. Wenn man denkt, naiv, wie es so läuft, jetzt habe ich ein Fahrrad, das günstigste Hobby der Welt.
Das heißt, darüber sprechen wir dann nächstes Mal. Wie fängt man mit dem Fahrradfahren eigentlich an und warum, wieso, weshalb, was brauche ich?
Wie steigt man ein?
Was wie komme ich aus diesem Dispo wieder raus?
Oh, never again. Was macht den Hyperfokus aus? Ich bin direkt damals reingeslidet. Darüber reden wir so ein bisschen.
Ich freue mich mega drauf.
Vielleicht gibt es so die ein oder andere Überraschung mal wieder.
Und auf jeden Fall Insights von uns.
Ja, genau. Weil cool, wir lieben Insights und wir lieben Überraschungen und so ist das. Ja, und damit, Rebecca, würde ich sagen, sind wir durch mit dem Thema, oder? Vielleicht gibt es eine Fortsetzung von Alles fahrbar bei Flinter Rides. Wir beobachten das alles ja auch ein bisschen, wie sich das entwickelt und wie viele Rides es so gibt. Und es gibt immer mehr und das freut uns sehr.
Dann herzlich willkommen beim Ende der Folge. Schaltet noch nicht aus. Wir freuen uns mega, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wie heißen wir da, Marie?
Allesfahrbar.podcast.
Genau, und wir haben jetzt neu ein Ko-fi eingerichtet, also Ko-fi wie Coffee, Kaffee, schwarz kann man trinken. Und zwar ist das eine Plattform, da könnt ihr uns spendenbasiert einen imaginären Kaffee kaufen und unsere Ausgaben damit ein wenig refinanzieren. Das heißt, klickt da gerne drauf, kauft uns einen digitalen Kaffee, das hilft uns einfach mega weiter.
Ja, weil unser kostenloses Hobby ist doch gar nicht so kostenlos, wie wir dachten. Das kostet einfach Geld, so wie Podigee zum Beispiel.
Kostet einfach Geld.
Mysteriös, so wie beim Fahrradfahren, da denkt man doch auch, mit dem Rad ist es getan.
Aber die gute Nachricht ist, unser Hobby ist ja auch offensichtlich nicht nur ein Hobby, weil wir erreichen super viele Leute und alle hören sich das gerne an und ich würde sagen, ist ein geiles Ding.
Schön, das freut uns.
Genau, deswegen macht's gut, schön, dass ihr dabei wart.
Liked und kommentiert in der Zeit, in der wir nicht hier sind.
Genau, und schaltet nächstes Mal wieder ein. Danke, dass ihr dabei wart, ihr
Schön Lieben. War es mit euch. Bis dann.
Tschüss.
Das war Alles fahrbar, der Fahrradlaber-Podcast mit Rebecca und Marie.
Idee und Konzeption Marie Beulich und Rebecca Spott. Schnitt Johannes Beulich. Entschuldigung, Jo, dieses Piepen vom Herd, deswegen klatschen wir hier so viel.
Er ist einfach hot, hot, hot.
Er ist einfach so heiß und zwar stundenlang. Es ist nervig. warte mal, ich habe eine Fliegenklatsche.
Okay.